Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Heute nochmal ohne Daniel, dafür mit der großartigsten Vertretung, die man sich vorstellen kann. Nachdem Flo und Steffen hier schon sich die Klinke in die Hand gegeben haben, unsere kleine True Crime Family, haben wir heute nochmal die Ehre, die Queen of True Crime herself hier quasi zu haben. Live aus Österreich, quasi aus Wien eingeflogen, weder Kosten noch Mühen gescheut. Franziska Singer, hi. Wie geht's dir?
Hallo. Ja, darf's ein bisschen Blutrausch sein heute? Mir geht's ganz gut. Oder willst du die Wahrheit wissen?
Ich möchte gerne die Wahrheit wissen, ja.
Nein, alles wunderbar.
Ich bin komplett fix und fertig von dieser Woche.
Oh nein.
Die Arbeit, die hat mich wieder mal komplett durch den Fleischwolf gezogen. Und Freitag fahre ich für eine Woche mit 8 Bewohnern meines Wohnhauses in den Hollandurlaub. Das wird mein erster Urlaub mit so einer Gruppe von Klienten. Mhm. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen ängstlich auch, aber deswegen flüchte ich mich jetzt heute in True Crime mit dir, um das so ein bisschen wegzuschieben.
Was dort passiert, wird auf keinen Fall schlimmer sein als das, worüber wir jetzt sprechen.
Ich denke auch nicht, nein, auf gar keinen Fall. Beziehungsweise ich bin mir sehr, sehr sicher, denn ich habe einen Fall mitgebracht, der es durchaus in sich hat, der uns wieder in die Vereinigten Staaten von Amerika führt. Da werden einfach die besten Geschichten geschrieben, da sind wir uns ja, glaube ich, einig.
Naja, die besten ist, kann man drüber diskutieren.
Die wildesten, sagen wir die wildesten.
Ja, da geht's schon oft echt ab, ja.
Wobei dein russischer Sergei Tkach oder wie er ausgesprochen wird, als wir bei dir zu Gast waren, das war auch eine sehr, sehr wilde Geschichte, ja, definitiv.
Aber, warte kurz, wann kommt diese Folge raus?
Ja, also volle Transparenz für alle, die zuhören. Wir haben jetzt quasi Mittwoch und ich werde die morgen im Schweiße meines Angesichts noch schneiden, bevor ich weg bin, rauskommt. Ja, ja, genau.
Gut, aber dann können wir ja schon mal verraten, dass du demnächst auch bei mir zu hören bist.
Ja, denn auch die Franziska hat einen Fall mitgebracht und wir tauschen uns heute so ein bisschen aus. Im Gegensatz zu mir, faulem Dreckskerl, hat sie auch ein Skript geschrieben. Ich freestyle ja immer alles und die Gute macht sich eine, also das muss man wirklich mal festhalten für euch da draußen, was die eine Arbeit reinsteckt. Sie hat mir das Skript geschickt. Ich sag's nochmal, wenn ich so viel Arbeit in diesen Podcast. Nee, habe ich nicht, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte.
Ja.
Also wenn ich so einen Aufwand betreiben würde, dann wäre dieser Podcast, hätte der ungefähr 3 Folgen oder so mehr. Das, also Hut ab vor dir auf jeden Fall.
Ja, aber du kannst dir das alles merken offenbar, was du erzählen willst, mit Details. Also da würde ich ja sagen, wow.
Hätte ich dieses Gehirn in der Schule für Mathematik irgendwie nutzbar machen können, dann wäre ich jetzt ganz woanders in meinem Leben wahrscheinlich, aber okay.
Ja, ja, ich kann beim Pubquiz auch immer mit ganz unnötigen Sachen glänzen.
Ich auch, ja. So random Wissen oder keine Ahnung, so Fußballwissen, wer war in den 90er Jahren beim FC Porto Torschützenkönig, da bin ich dabei, aber wie gesagt, so praktische Dinge oftmals nicht so.
Gut, aber jetzt sage ich nochmal kurz, du bist ganz bald bei mir, bei Darf's ein bisschen Mord sein zu Gast und wir werden über eine Sekte sprechen aus Spanien. Ich mache nämlich immer im September den September und nein, es hat nichts mit dem Getränk zu tun, sondern eben mit dem Themenmonat Sekten, High Control Groups, mörderische Religionen, genau. Und jetzt hast du mich aber schon so gespannt gemacht auf diesen Fall, den du gleich erzählen wirst. Vielleicht sollten wir die Leute nicht zu sehr warten lassen.
Ja, ich bin trotzdem auch gespannt auf deine Folge, denn Sekten und so, das ist so ein Ding, da nehme ich immer so ein bisschen Abstand von, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein Feld, vor dem ich irgendwie Respekt habe und an das ich nicht so rangehe, weil es auch immer sehr, sehr ähnliche Komplexe sind, aber ja, du hast mich schon mit deinem Skript sehr neugierig gemacht. Naja, wir sind in Colorado, ein Bundesstaat, zu dem einem, weiß ich nicht, nicht besonders viel einfällt. Wenn ich dran Colorado denke, denke ich immer an weite, relativ unberührte Natur und ich denke an South Park, denn die fiktive Stadt South Park liegt auch in Colorado, zumindest der Cartoon-Lore nach.
Ach, das wusste ich gar nicht. Also ich war schon in Colorado. Da gibt es ja, die Hauptstadt ist ja Denver, die Mile High City.
Denver, ja genau.
Und das war ganz nett, aber du kommst halt natürlich ohne Auto irgendwie nirgends hin. Das finde ich immer problematisch.
Ja, so stelle ich mir das vor. Sehr große Weite, sehr viele auch so Naturparks, aber halt einfach auch sehr viel Einsamkeit. Also eigentlich sehr, sehr schön tatsächlich.
Ja, sehr schön. Ich habe dort, das hat mich gewundert, ich war da mal im Sommer, ich war einmal im Winter und einmal im Sommer und es hat mich so gewundert, weil es eben so hoch ist und im Winter so saukalt wird, dass da tatsächlich ein Kolibri an mir vorbeigeflogen ist.
Alter,
ich habe kurz
echt?
Gedacht, spinn ich? Und dann habe ich nachgeschaut und tatsächlich gibt es dort im Sommer auch Kolibris.
Das ist absolut crazy, weil die verbindet man ja total eher mit der Karibik oder mit solchen...
Ja, eben, ja. Deswegen habe ich schon gedacht jetzt irgendwie... Nicht mal alle Tassen im Schrank. Aber
ich glaube,
ja.
Kiribati oder irgend so ein Inselstaat führt den Kolibri in der Landesfahne. Da denkt man nicht unbedingt an, da zieht man jetzt nicht unbedingt die Verbindung zu Colorado eigentlich, ne?
Nein.
Ja, aber ich wette, du warst nicht in Fort Collins in Colorado.
Ja, lass mich kurz nachschauen, wo das ist.
Das ist der heutige Schauplatz auf jeden Fall. Und natürlich warst du auch nicht im Jahr 1987 in Fort Collins, denn das ist das Tatjahr. Also wir gehen etwas zurück in der Zeit.
Da war ich wirklich nicht dort. Fort Collins, nördlich von Denver. Nein, da war ich nicht. Ich bin nur bis Boulder gekommen.
Boulder, stimmt, das ist da auch, ja.
Boulder ist doch das, wo JonBenet Ramsey gestorben ist.
Exakt, genau. Und dann gibt es noch Aurora, das ist auch ein Vorort von Denver, das ist auch so ein, da spielt auch ein Fall, den wir auch behandelt haben, der mich auch nicht loslässt, aber das ist jetzt eine ganz, ganz andere Geschichte.
Okay. Schon wieder zu viel geplaudert.
Ja, wir starten mit etwas oder wir gehen in einen Fall rein, in so eine Geschichte, die ja die meisten Leute da draußen lieben. Ein Cold Case. Mm. Allerdings ein Cold Case, der quasi für 10 Jahre als gelöst galt, denn da gab es eine Verurteilung, die dann später aufgehoben wurde. Ziemlich wilde Geschichte und auch so ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell man so in die Mühlen der Justiz geraten kann, auch wenn die Ermittler vielleicht ein bisschen blind auf diversen Augen sind und nur in eine Richtung gucken möchten. Mhm. Aber gut, die 37-jährige Peggy Hattrick, die ist Bewohnerin von eben dieser Kleinstadt in Colorado. Und du weißt, dass wenn wir über Opfer sprechen, gerade auch so aus den 80er Jahren, wo man jetzt nicht so viel Informationen persönlicher Art aus Social Media ziehen kann, da gibt es immer die gleichen Beschreibungen. So ein netter, energetischer, hilfsbereiter, fröhlicher Mensch, der mit allen gut auskam, in der ganzen Stadt bekannt war für ihre Größe von 1,52, aber auch ihren großen Charakter, der umso größer wirkte.
Die Größe ihres Herzens.
Genau, mit ihren rötlichen Haaren und ihren blauen Augen. Sicherlich auch eine Person, die irgendwie so hervorgestochen hat. So. Auf jeden Fall eine Person, die das Stadtbild da offensichtlich in Fort Collins geprägt hat. So liest man es immer wieder, weil sie auch als besonders schick immer wahrgenommen wurde, also die immer sich gekleidet hat, als ob sie zu irgendeinem Anlass gehen würde, auch wenn es einfach nur war, um das Haus zu verlassen. Also sie hat sehr, sehr auf sich geachtet. Einen kleinen Freundeskreis hält sie um sich und mag so ihre Routinen, das Spazierengehen zur Arbeit. Sie arbeitet in so einem Fashion-Geschäft oder auch nach der Arbeit und mit ihren Freunden dann eben diverse Aktivitäten. Das sind so ihre Haupt Aktivitäten, die sie bestreitet und wie sie ihr Leben verbringt.
Ja, klingt ganz normal.
Es ist der 10. Februar 87, ein Abend wie jeder andere. Sie schreibt sich aus nach der Arbeit in ihrem Arbeitsplatz und sie geht nach Hause. Sie kommt aber erstmal nicht rein zu Hause. Sie hat einen vorübergehenden Mitbewohner, einen Freund, der sonst quasi ohne Obdach wäre und der hat die Tür verschlossen, sie hat keinen Schlüssel, sie muss also erstmal warten. Der Abend beginnt also blöd für sie, quasi in der Kälte des Februarabends vor der eigenen Haustür stehend. Und sie hat vor, noch in den lokalen Pub zu gehen, so ein Pub-Grill-Mix, wo man also essen und trinken kann. Da möchte sie Freunde treffen. Sie zieht sich um, ist dann etwas spät dran und betritt diesen Pub und ist dann da mäßig erfreut, ihren mittlerweile Ex-Freund Matt Söllner zu treffen. Die beiden sind so... Ja, wie sagt man, On-Off-Partner, jetzt gerade off und Matt hat keine Zeit verschwendet und sitzt dann in diesem Pub mit einer neuen Dame und das macht ihr den Abend dann wieder etwas beschissener, nachdem sie da in der Kälte stand und zu spät zu ihren Freunden kam.
Ja, das ist unangenehm.
Ja, es ist so diese unangenehme Spannung, die man wahrscheinlich so im ganzen Raum greifen kann. Also sie sitzt mit ihrer Freundesgruppe so an einer Ecke und er sitzt an der Bar und es trennt sie so, weiß ich nicht, 20 Meter, aber du kannst wahrscheinlich so dieses... unausgesprochene, diese dunkle Energie im Raum einfach wahrnehmen.
Ja.
Gegen 1:30 Uhr nachts verlässt sie die Bar, ihre Freunde möchten noch da bleiben. Ihr Ex-Partner wird später aussagen, dass er ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren, aber sie hat es halt dankend abgelehnt, weil sie nach wie vor die Situation irgendwie blöd fand.
Hm.
Und so verlässt sie die Kneipe also gegen 2:30 hinaus in die Dunkelheit und in die Kälte. Aber sie ist auch keine ängstliche Person, also Fort Collins ist generell keine Stadt, vor der man sich fürchten muss. Und sie ist so jemand, der sich sicher fühlt in den bekannten Wegen, weißt du, also so in der Routine nichts Böses vermutet quasi.
Ja, natürlich, ja.
Ich denke, das geht uns allen so, ne? So Straßen, die wir täglich gehen, da nimmt so das Gefahrenbewusstsein sehr ab. Du wirst es dir denken können, sie kommt in dieser Nacht nicht nach Hause.
Hm.
Was in dieser Nacht passiert, das wissen wir nur bedingt. Was wir wissen ist, dass sie in dieser Nacht zu Tode kommt, dass sie durch einen einzelnen Messerstich zu Tode kommt, der sie von links hinten trifft, eine etwa 12 cm lange Klinge durchbohrt ihre Lunge und eine ihrer Hauptarterien, sodass sie sehr, sehr schnell ausgeblutet sein muss, innerhalb von Minuten, und wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen hat, was passiert ist und wer sie überhaupt angegriffen hat. Also der Angriff erfolgte scheinbar von hinten und sehr, sehr gezielt. Das behalten wir schon mal im Hinterkopf.
Mhm.
Hatte der Täter vielleicht Glück, dass er diesen Punkt getroffen hat, oder hatte er vielleicht medizinisches Fachwissen?
Von hinten links.
Genau, ja. So unterhalb des Schulterblattes quasi in die Lunge eindringend und dann diese Hauptarterie. Ich habe den Haupt oder das die Hauptbezeichnung dieser Arterie vergessen. Pneumonalarterie.
Ja, sowas. Klingt richtig. Ja. Also von hinten links, also das Herz sitzt ja schon recht mittig, aber auch ein bisschen weiter links, ne?
Genau.
Also vielleicht hatte er auch vor, das Herz zu treffen. Weiß
wusste
man jetzt
grob,
nicht.
Wusste grob, wo er hin wollte auf jeden Fall. Also er wusste auf jeden Fall, dass er dort Schaden anrichtet. Das denke ich auch, ja. Am nächsten Morgen finden 2 Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die Leiche quasi, also denen fällt eigentlich nur so ein heller Fleck in so einer weitläufigen Wiese auf und da scheint etwas zu liegen, was erstmal einen komischen Eindruck macht. Bei genauerer Augenscheinnahme fällt ihnen auf, es ist eine nackte junge Frau, die da einfach natürlich durch ihre relativ helle Haut sich von diesem Gras im Februar sehr abhebt und liegt. Sie wirkt drapiert. Die Polizei stellt fest, dass sie eine etwa 100 Meter lange, sehr, sehr starke Blutspur hinterlassen hat, vom Bordstein bis in dieses Feld hinein.
Mhm.
Die Leiche selber ist so gut wie ohne Blut. Durch diesen Stich, der geführt wurde, ist sie quasi nach innen verblutet und dadurch, dass sie auf dem Rücken lag und gezogen wurde, ist es halt dann so schwallartig aus ihr hinausgeflossen. Also die Leiche ist nahezu unbeblutet, dafür der Boden umso mehr. Es muss ein sehr, sehr crazy Bild sein. Sie wirkt auch so ein bisschen platziert, also darauf geht die Presse nicht genau ein, aber sie liegt da jetzt nicht, als ob man sie einfach hingeschmissen hätte, sondern sie wirkt so ein bisschen drapiert irgendwie.
Mhm.
Und es gibt postmortale Verstümmelungen. Da schreibt die eine Zeitung von Messerstichen diverser Art nach der Tod in den Oberkörper und auch in den Genitalbereich. Das wird in anderen Quellen so ein bisschen relativiert, was aber alle übereinstimmend berichten, es fehlt eine Brustwarze.
Au.
Ja, Gott sei Dank auch postmortal entnommen worden. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schlimm vor, diesen Schmerz.
Ja, will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja.
Was auffällig ist, ist, dass diese Brustwarze nicht irgendwie wirkt, als oder diese Schnittstelle, als ob die nachts in großer Eile oder Hektik entfernt worden wäre, sondern mit ruhiger Hand und Präzision. Also da wusste jemand, was er tut, schneidet sehr, sehr präzise. Das muss man auch erstmal schaffen, so im nächtlichen Mondesschein, sage ich mal, mit diesem Adrenalin-Rush, dass du gerade jemanden getötet hast, dass vielleicht auch Leute vorbeikommen könnten. Und ja, ich glaube, wenn man das erste Mal so in Haut schneidet, dann verhält die sich auch anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Also ich glaube, beim ersten Mal schneidet niemand präzise und sauber.
Also du meinst, diese Person hat es nicht zum ersten Mal getan und hatte eine Stirnlampe dabei oder irgendwas, damit man besser sehen kann vielleicht.
Vielleicht
also
sowas
es war
auch,
geplant.
Ja. Ja, und ich unterstelle schon medizinisches Fachwissen, denn ja, wie gesagt, wir erinnern uns, es reichte ein Stich, sie zu töten. Der wusste auch relativ genau, wo er hingeht, ne? Und Haut verhält sich schon sehr, sehr seltsam. Ich habe einmal versucht, Schweinehaut zu tätowieren. Das so üben Tätowierer, ne? Die kriegen dann so einen Lappen Schweinehaut. Und ich habe dann so Linien nachgezogen mit der Tätowiermaschine. Und diese Haut und die Nadel, das verhält sich wirklich ganz anders, als man denkt. Also man muss wirklich den Griff erstmal finden, um dann gerade Linien zu ziehen. Und so stelle ich mir das bei einem Schnitt mit einem scharfen Messer auch vor, dass du erstmal so ein bisschen so eine gewisse Übung reinkriegen musst.
Mhm. Also gut, medizinisches Wissen oder ein Metzger.
Ja, ein fähiger Metzger, wie man das ja bei Jack the Ripper auch angenommen hat, vielleicht ein fähiger Metzger. Durchaus möglich. Weiterer, ja, letzter unappetitlicher Fakt, sie wurde postmortal offensichtlich auch missbraucht. Also wer auch immer das getan hat, hat dann nach dem Tod ihr, ja, Dinge zugefügt, irgendwelche Fantasien ausgelebt. Die örtliche Polizei ist jetzt natürlich nicht unbedingt für Fälle von solcher Tragweite gewappnet. Das sind eher so ein bisschen so Dorfpolizisten. Die begeben sich aber trotzdem motiviert natürlich dran, denn jeder kannte das Opfer. Die war, wie gesagt, sehr bekannt und sehr beliebt. Und relativ schnell hat man auch so einen Namen, der zirkuliert in Polizeikreisen. Der Name Tim Masters. Tim Masters ist 15 und so ein bisschen so ein Außenseiterkind. Der wohnt mit seinem Vater in so einem Trailer. Die Mutter ist gestorben, als Tim noch relativ klein war. Und der ist so ein bisschen so ein Außenseiter, der nicht so gut integriert ist in das Dorfgeschehen. Warum man du willst fragen, warum man ihn verdächtigt, wahrscheinlich.
Naja, wir haben jetzt über die Kenntnisse dieses Täters gesprochen oder, sagen wir mal fair, dieser Täterin eventuell, wobei das ja eher unwahrscheinlich ist.
Eher unwahrscheinlich.
Da denke ich nicht an einen 15-Jährigen.
Ja, hätte ich auch nicht. Der leitende Ermittler allerdings tut das und wir werden erleben, der wischt auch alles beiseite, was Zweifel daran wecken könnte. Und der wischt auch alles beiseite, was vielleicht das Augenmerk auf einen anderen Verdächtigen lenken könnte. Der investiert 12 Jahre seiner Zeit, um die Schuld dieses Tim Masters zu beweisen, bis er ihn dann schließlich nach 12 Jahren auch ins Gefängnis bringt, das er allerdings wieder verlassen wird später, weil eben seine Schuld als absolut nicht feststellbar gilt. Und das ist, wie gesagt, ein Fall, wo die leitenden Ermittler, auf sehr vielen Augen sehr, sehr blind waren. Ob das jetzt gewollt war oder auf Vorurteilen oder Zufall beruht, das weiß ich nicht. Der Junge gerät eigentlich nur in den Fokus, weil sein Schulweg bekannt ist und es ist klar, dass er dieses Feld, diese Wiese überquert haben muss, bevor die Fahrradfahrer die Leiche gefunden haben. Also er hätte die eigentlich zuerst finden müssen. Er wird dann in der Schule befragt und er sagt, dass er das zwar gesehen hat, dass da was liegt, das aber so im trüben Morgenlicht für so eine Schaufensterpuppe gehalten hat und auch relativ weitläufig dran vorbeigelaufen ist, nicht weiter nachgedacht hat und dann einfach zur Schule gegangen ist. Das.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da erstens mit 15 nicht so drüber nachdenkt und zweitens, wenn einem der Gedanke kommt, dass das was Schlimmes sein könnte, dass man dann halt nicht extra hingeht, um zu schauen. Weil es einem auch Angst macht und man nicht weiß, was dann irgendwie passieren könnte vielleicht.
Genau, ja. Zudem war er an dem Morgen etwas spät und musste eben seinen Schulbus bekommen. Der ist da auf der anderen Seite der Wiese quasi gefahren, an der Straße. Es war frostig, es war wie gesagt so morgendliche Dunkelheit. Also ich denke, das kann man ihm verzeihen. Das weckt
ja,
aber.
Ja, da liegt irgendwas, ich hab's eilig und bin gerade 15 und mit meinen Gedanken wahrscheinlich auch ganz woanders.
Genau. Ja, die Polizei hält das aber für bemerkenswert, auch dass er in der Schule niemandem erzählt hat, ey, da lag heute Morgen eine Schaufensterpuppe in der Wiese, warum sollte man das auch erzählen? Also die schießen sich direkt auf ihn ein, für die ist klar, der lügt, muss was damit zu tun haben.
Ja, du hast schon gesagt, er ist eher ein Außenseiter, wenn er keine Freunde hat, wem soll er es dann erzählen?
Richtig.
Und wenn er eben mit seinen Gedanken ganz woanders ist, wenn er auf dem Schulweg schon mit den Gedanken in der Schule ist, dann wird er in der Schule auch an die Schule denken und jetzt nicht, dass da irgendwas lag. Ja, also kann ich irgendwo nachvollziehen.
Ja, ich auch. Wie gesagt, die Familie hat so ein bisschen das Pech, dass sie auch keinen sozialen Kredit da in dem Ort genießen. Also die sind da generell nicht integriert. Der Vater alleinerziehend arbeitet viel, die wohnen außerhalb in so einem Trailer, ne? Die sind da nicht vernetzt. Ich weiß nicht, also du bist ja eine Großstädterin, ich bin ja auch im Dorf groß geworden. Und bei uns im Dorf war es halt auch so, wenn du da nicht mindestens 3 Generationen gewohnt hast, dann warst du halt der Zugezogene, so dann hast du auch schwerer Anschluss gefunden, ne? Das muss man schon sagen. So
ich habe meine ganzen Jugendjahre auch auf dem Dorf verbracht.
Ach ja.
Weißt du, wie viele Personen ich kannte in diesem Dorf? Irgendwann nach 6 Jahren dann mal eine.
Ja, ja.
Ja.
Das ist auch bezeichnend. Ich habe da neulich auch drüber nachgedacht, dass alle Freunde, die ich in meiner Kindheit im Dorf hatte, alles Kinder waren von Leuten, die auch zugezogen waren. Also das ist dann wirklich so, ne? Man findet da schwer rein einfach in solche Konstrukte, wo dann auch viele verwandt sind miteinander und sich seit 1000 Jahren einfach kennen. Ne?
Ja, Genau.
Tim hat jetzt doppelt Pech. Die Polizei geht davon aus, dass er was mit der Tat zu tun hat. Und sein Vater ist nicht da, der ist arbeiten. Der arbeitet relativ weit außerhalb, also der hat einen relativ langen Arbeitsweg. Der kann jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten zur Polizeiwache kommen.
Mhm.
Und so wird er von der Polizei befragt, ohne Anwesenheit eines Anwaltes und ohne Anwesenheit seines Vaters. Und die Polizei zielt ganz eindeutig darauf hinaus, dass die denken, okay, der ist 15, hier ist kein legaler Vertreter, wir können machen, was wir wollen im Prinzip.
Das ist aber nicht okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es 1987 schon okay war.
Nee, natürlich nicht. Sie fangen damit an, dass sie ihm quasi auf den Kopf zusagen, dass sie wissen, dass er der Täter ist und dass er doch einfach gestehen soll. Dann wird's schnell vorbeigehen. Aber er hat nichts zu gestehen, tut er dann dementsprechend auch nicht. Also er ist jetzt nicht einer von denen, die einknicken unter diesem Druck. Es gibt einen Lügendetektor-Test, von dem wir ja auch wissen, das ist eigentlich eher so ein bisschen so eine Spielerei. Der kommt,
50-50 Chance.
Ja. Oder wie in diesem Fall ohne Ergebnis.
Aha.
Ja, also müssen sie ihn irgendwann gehen lassen. Das ist jetzt, er bleibt bei seiner Aussage. Der Lügendetektor-Test, der zeigt kein klares Ergebnis. Und natürlich, wie du schon sagst, auch 1987 hatten Teenager Rechte. Sie müssen ihn also irgendwann nach Hause gehen lassen.
Ja, aber Entschuldigung, du scheißt dich doch ein, wenn du da bei der Polizei sitzt. Niemand ist an deiner Seite. Die beschuldigen dich. Also wenn der noch aus irgendwas anderem bestanden hat, außer Schweiß und Angst, dann wird's mich echt wundern.
Ja, mich auch, ja, definitiv. Zumal, wenn du mit sowas konfrontiert wirst. Ne? Wir reden ja nicht davon, so du hast vielleicht irgendwie was geklaut oder so.
Mhm.
In unserer Heimatstadt, als Daniel und ich das erste Mal zusammen gewohnt haben, da ist 100 Meter, 200 Meter von unserer Haustür entfernt eine Frau auch vergewaltigt und ermordet worden.
Eieiei.
Und mein Handy war zur Tatzeit in dieser Funkzelle tätig, als das passiert ist. Ne? Ich war mit Freunden in der Kneipe und ich habe jemandem geschrieben. Und die Polizei ist dann zu meinen Eltern gekommen, weil das Handy auf meine Eltern angemeldet war und wollten dann mit mir sprechen. Und meine Mutter hat dann halt gesagt, das Handy läuft auf, ist das unser Sohn benutzt das, der ist aber nicht da. Und dann haben die nur zu ihr gesagt, dann soll ihr Sohn sich mal bei uns melden, wegen dem Mord in der Tiergartenstraße.
Boah.
Und ich war im Fitnessstudio und mach dann den Spind auf, hab irgendwie 70 Anrufe in Abwesenheit von meiner Mutter, die natürlich einen halben Herzinfarkt hatte, weil die dachte, was hast du gemacht, ne? So. Und nicht ahnen konnte, dass die nur eine Zeugenaussage von mir wollten.
Okay.
Und selbst das ist unangenehm, auch wenn du weißt, du hast nichts getan, da hinzugehen wegen sowas ist eine unangenehme Sache. Und wenn du dann noch weißt, du wirst verdächtig.
Ja, ja.
Ja, was Tim Masters nicht wissen kann, dass sein Leben in den nächsten 21 Jahren von diesem Fall überschattet werden wird. Denn der leitende Ermittler Jim Broderick, den habe ich dir da auch geschickt. Ich habe dir ein paar Fotos zum Fall geschickt. Das erste ist natürlich das Opfer. Dann haben wir diese Auffindesituation, dieses Feld, wo sie dann runtergetragen wird in einem Leichensack. Und ich glaube, das dritte Bild ist der Ermittler. Das vierte müsste dann Tim Masters sein, also so ein 15-jähriger Junge. Oder ich habe sie vertauscht.
Also nur kurz zu dem Bild, da sind 5 Polizisten drauf, die da so einen Sack tragen zu einer Bahre. Da hinten ist aber auch ganz viel Holz, also ganze Bäume, also Baumstämme, die da liegen und etwas, was irgendwie aussieht wie so ein Mäuerchen oder sowas.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Wenn die jetzt da lag, das kann das hätte tatsächlich auch irgendwas sein können, was da zu diesem Holzbetrieb gehört.
Genau, da ist ein Sägewerk. Genau, das macht dann die Einsichtigkeit von dieser Seite natürlich vollkommen zu. Du siehst dann da nicht auf diese Wiese. Du kannst das nur seitlich und von der Straße aus sehen. Und genau, das kann auch sein, was du sagst, ne, dass da einfach so ein Stamm von den Stämmen weggerollt ist und in der Wiese liegt. Also,
ja, oder da sind sicher auch irgendwie mal Säcke und dann trägt der Wind irgendwas weg. Also ja, nur um zu erklären, weil ich habe mir vorgestellt, dass da nichts ist.
Ja.
Irgendwie nur so ein Feld ist und da ist ja was. Also, und sie kommen eben von diesen Baumstämmen her und deswegen.
Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben sollen. Ja, aber gut, jetzt hast du es ja plastisch vor dir. Ja, der Herr darunter, wie gesagt, ist der leitende Ermittler und der ist direkt von der Schuld des jungen Tim Masters überzeugt.
Ja. Der ist ja auch einfach. Also, der Erste, den wir haben, der war's und dann müssen wir nicht mehr weiterschauen.
Ja, und das, obwohl erstmal alles nichts auf ihn hindeutet, denn wie gesagt, die Schnitte sind mit fast schon chirurgischer Präzision ausgeführt worden. Auch dieser eine tödliche Stich, der wie gesagt sehr, sehr genau wusste, wo er hin muss, das spricht für medizinische Kenntnisse. Es gibt zwei Haare, die an ihrer Leiche festgestellt werden, die nicht zu Tim Masters passen.
Mhm.
Und es gibt Fingerabdrücke auf ihrem Geldbeutel, die auch nicht zu ihm passen.
Mhm.
Und eine DNA-Spur, die man noch nicht auswerten kann. Denn 1987.
Weil es erst 1987 ist, ja.
Genau. Also diese möglichen Zweifel, die man haben könnte, hat ein 15-Jähriger dieses anatomische Wissen. Die Haare sind nicht von ihm, die Fingerabdrücke sind nicht von ihm. Berechtigte Zweifel, die wischt der leitende Ermittler Jim Broderick erstmal ganz großzügig beiseite und durchsucht das Kinderzimmer in diesem Trailer, in dem der Junge mit seinem Vater wohnt. Und da werden sie fündig, da finden sie eine Sammlung von Messern, so Überlebensmesser und so Taschenmesser-Dolche, aber nichts, was zu dieser feinen Klingenart passt, die bei dem Opfer benutzt worden ist. Also eigentlich eher gröbere Werkzeuge, aber halt viele Messer, das ist schon mal verdächtig. Und sie finden 2000 Seiten mit Handschriften und Malereien, also so krude Dark-Fantasy-Stories, sehr brutal, die der Junge geschrieben hat, und auch Bilder dazu, die so gewalttätig sind, wo Morde gezeigt werden, wo Verstümmelungen gezeigt werden, also die so sehr, sehr horrorfilmorientiert offensichtlich sind. Habe ich dir auch ein paar so geschickt als so kleine, wie soll ich sagen, kleiner Auszug, dass du weißt, wovon ich rede.
Ja, da ist ein Bild, das er gezeichnet hat, also alles irgendwie mit Kuli oder sowas.
Genau, ja.
Da hält jemand eine Frau im BH an den Haaren, hält eine Knarre an den Hinterkopf und aus der Sprechblase kommt, also in der Sprechblase steht, you die, bitch.
Genau, ja. Also das Thema Gewalt ist sehr verbreitet, auch das Thema Gewalt gegen Frauen. Es gibt da ein Bild, wo eine Frau mit einem Schwert bedroht wird und der Täter hält einen abgeschlagenen Frauenkopf in der Hand hinter seinem Rücken. Also Gewalt gegen Frauen scheint schon irgendwie eine Präsenz zu haben.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt für die Polizei sowieso gefundenes Fressen. Ne? Also Messersammlung, schräger Typ, gewalttätige Zeichnungen, morbide Fantasien. Da sind wir jetzt auf jeden Fall beim Täter angekommen. Aber man hat halt nichts, um ihn wirklich mit dieser ganzen Sache in Verbindung zu bringen. Man hat, wie gesagt, Fingerabdrücke, die nicht zu ihm gehören, man hat Haare, die nicht zu ihm gehören, DNA ist nicht auswertbar, er bleibt bei seiner Aussage und so kann man ihm nichts anhängen, aber in den Köpfen der Polizei und auch in den Köpfen der ganzen Ortschaft ist verankert, dass er was mit diesem Mord zu tun hat. Die Ermittlungen laufen allerdings jetzt erstmal ins Leere, die stoppen quasi. Tim beendet die Schule in diesem Jahr unter quasi dem Druck, von einem ganzen Ort verdächtig zu werden. Und er tut das, was man natürlich in dem Fall tut. Er meldet sich bei der Armee, genauer gesagt bei der Marine, und verlässt den Ort möglichst weit weg. So versucht, sowas wie ein normales Leben außerhalb seiner Ortschaft aufzubauen, ist ja ganz klar.
Der ist doch noch gar nicht alt genug dafür.
Ja, der ist jetzt 16 mittlerweile und das scheint
Das reicht okay schon. Ich dachte, man darf erst ab 18.
Ich weiß nicht, wie das in den Vereinigten Staaten zu der Zeit ist. Vielleicht ist das auch sowas, dass du da, also er wird Mechaniker, vielleicht darfst du dann zu der Zeit schon so, wie soll ich sagen, so diese Support-Jobs schon machen, aber für die Frontgeschichten musst du dann vielleicht 18 sein, das kann gut sein.
Mhm.
Ja.
Mhm.
1988, da versucht man ihn dann nochmal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Die Polizei platziert in der örtlichen Zeitung mit Hilfe der Journalisten eine Fake-Story, den Mord betreffend, wo man so ein bisschen falsche Fakten platziert, von denen ich nicht weiß, was da drin vorkommt, aber die alle so gestaltet sind, dass man den Jungen damit irgendwie so hervorlocken möchte, also so die auf ihn hindeuten und dann letzten Endes dazu führen sollen, dass er unter dem Druck zusammenbricht und gesteht, aber da er nichts zu gestehen hat, ist dieser dumme Trick auch dann hinfällig und bringt also auch nichts. 92, also auch schon einige Jahre später, er ist immer noch bei der Marine in Philadelphia, da glaubt man an den Durchbruch. Man hat zwischendurch mit alten Highschool-Leuten gesprochen, die mit Tim in der Klasse waren und die haben gesagt, dass er nach dem Fund der Leiche relativ genaue Kenntnis darüber hatte, in welcher Art und Weise die Leiche verstümmelt war und man halt so teenagermäßig darüber gesprochen hat und er also so Insider-Wissen hatte.
Das haben ihm wahrscheinlich die Polizisten gesagt, als sie ihn befragt haben.
Fast genau so, ja.
So Suggestivfragen.
Also die Polizei vermutet natürlich Täterwissen, man findet ihn in Philadelphia, er ist immer noch bei der Marine und man befragt ihn einfach jetzt in diesem Wissen, okay, jetzt haben wir dich. Und er erklärt ganz einfach, dass ein Kumpel, den er hatte, bei den Boy Scouts war, also den Pfadfindern.
Mhm.
Und die Pfadfinder wurden damals dann nach diesem Fall gesammelt von den örtlichen Behörden, um dieses Feld nach möglichen Beweisen abzusuchen.
Mhm.
Und dieser Kumpel hat beim Suchen dann gehört, wie die Polizisten über die Verstümmelungen gesprochen haben, hat das Tim in der Schule erzählt und der hatte dadurch das Insiderwissen.
Mhm.
Man klärt das dann ab mit diesem ehemaligen Boy Scout und es stimmt. Also wieder ein Versuch der Polizei, Tim zu fassen, aber man hat es immer noch nicht geschafft. Der verlässt die Armee und wird Luftfahrtmechaniker bei Learjet. Das sind diese, ja, so ein Hersteller für Privatflugzeuge, so kleine. Und denkt mittlerweile, dass er das irgendwie alles hinter sich gelassen hat. Aber er kennt die örtlichen Behörden schlecht. Denn im Jahr 1997, 10 Jahre nach dem Mord, da machen die den nächsten Move. Sie schicken dem forensischen Psychologen J. Reed Malloy Teile dieser morbiden Zeichnungen und Gedichte und Geschichten, die Tim geschrieben hat und gemalt hat, schicken ihm die Ermittlungsakte, also beschreiben ihm den Mord, beschreiben ihm die Verstümmelungen und eben die Werke von Tim und sagen dann Dr. Malloy, er soll darauf aufbauend aus diesen Ermittlungsakten und den Foto, den Bildern so ein Psychogramm erstellen und sagen, ob er das dem Schöpfer der Zeichnung zutraut, diesen Mord begangen zu haben. Mhm. Was ja auch hochgradig unseriös ist, dass man könnte ja sagen, okay, hier sind Zeichnungen und Gedichte, erstelle daraus ein Psychogramm, aber dass man diese Mord-Connection herstellt, ist ja schon mal...
Das würde ja auch nicht.
Ja,
ja, das aber, würde auch nicht ausreichen, um ein Psychogramm zu erstellen.
Nein, also, nein, natürlich nicht.
Also mein Gott, was machen denn Jugendliche alles? Und du hattest doch gesagt, dass deine Mutter gestorben ist.
Genau, ja.
Also das macht ja auch was mit dir und dann hat er halt, ja, dann ist er Außenseiter und das kommt halt alles irgendwie zusammen. Und ich sage jetzt nicht, dass es toll ist, wenn er da geköpfte Frauen und Gewalt gegen Frauen zeichnet und alles Mögliche. Aber mein Gott, es ist schon, denke ich, nochmal was anderes, ob du das jetzt mit 15 machst, in einer Phase, in der es dir halt vermutlich echt dreckig geht.
Ja.
Oder ob du es mit 37 machst.
Absolut richtig. Ja, und wie gesagt, klar könnte so ein Psychiater vielleicht aus diesen Bildern und diesen Gedichten so ein gewisses Profil, natürlich auch nur ein sehr, sehr fragmentiertes, für eine Person ziehen.
Ach, der muss doch reden mit dem, der muss den doch persönlich kennen. Alles andere ist tatsächlich unseriös.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Man stellt, wie gesagt, die Verbindung zu diesem Mord her und sagt, hier, das hier hängt zusammen. Mhm. Und er redet auch einfach nicht mit dem in Frage kommenden Menschen, also dieser Psychologe. Der baut jetzt quasi seine ganze... später für die Anklage genutztes Konstrukt einfach nur auf diesen Bildern und der Tatortakte auf. Und das ist natürlich unglaublich. Und Dr. Malloy sieht in diesen Zeichnungen tatsächlich ein unbewusstes Nacherleben der Morde. Da sieht er, also man sieht natürlich auch, was man sehen möchte. Ne? Er sieht dann teilweise auch in sehr, sehr kruden Bildern, dass eine Frau geschnitten wird, dass eine kleine Gestalt eine Leiche zieht, weil er natürlich auch den Fall kannte. Und er unterstellt, dass es um eine sexuelle Form des Matrizids geht, also dass Tim Masters sexuell motiviert seine Mutter ermordet nochmal, die er für irgendwas beschuldigt, für seine Kindheitstraumata, was auch immer. Mhm. Und dass da eben der Kern des Ganzen liegt, dass das Motiv des Mordes ist, das Verlassenwerden der Mutter quasi er ihr vorwirft, auch wenn sie an ihrem Tod natürlich keine Schuld trägt. Und das dann an dieser Frau auslässt. Also es ist eine sehr, sehr wilde Theorie, davon ausgehend, dass dieser Psychologe eben auch nie mit Tim Masters gesprochen hat. Ne? Das hast du ja schon gesagt, das ist Wahnsinn.
Ja, also da hätte ich ihn erstmal gefragt vielleicht, ob er, ich weiß jetzt nicht, was 1987 schon im Kino gewesen ist, aber ob er irgendwie Freitag der 13. gesehen hat oder Nightmare on Elm Street oder was da halt schon draußen war. Also,
ja.
Weil auch wenn du sowas anschaust, musst du das vielleicht verarbeiten und zeichnest dann solche Bilder. Also das wäre ja auch möglich.
Genau, darauf wollte ich kurz zu sprechen kommen. Ich habe ein Bild gesehen, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wo ganz, ganz klar Freddy Krueger dargestellt ist. Also dieser Hut, dieser charakteristische Pulli, dieser Clownhandschuh, ne? Also der wird generell ein Interesse an Horrorfilmen gehabt haben, Tim. Und wie du schon sagst, ne, so ein 14-, 15-jähriges Gehirn muss das vielleicht auch im Nachhinein verarbeiten. So, und dann vielleicht auch auf diese Art und Weise. Heute ist man da vielleicht ein bisschen abgestumpfter, leider, in diverser Hinsicht. Also was, weiß ich nicht, Gewalt und Sexualität angeht, ist man ja heute absolut überflutet als Kind und Jugendlicher und dadurch abgestumpft.
Ja, diese Slasher waren in den 80ern halt wirklich noch was, ein neues Genre.
Besonders, in Anführungsstrichen, ja.
Genau, genau. Und wenn du dann Albträume kriegst, also ich versuche jetzt, das irgendwie nur mir herzuleiten, wie es zu solchen Zeichnungen gekommen sein könnte, ist ja auch irrelevant irgendwo. Aber andererseits halt auch nicht, weil dieses Psychogramm anhand dieser Zeichnungen erstellt wurde. Also,
ja.
Schneid's raus, wenn ich zu viel laber.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde es gut. Also das ist genau das, was du tun sollst.
Ja, ich versuche nur irgendwie Erklärungen zu finden, wie es zu diesen Zeichnungen gekommen sein könnte, wenn es nicht der Mord war.
Ja, Erklärungen, die durchaus auch die Polizei so im Sinne von in dubio pro reo hätte mal suchen können. Ne? Wo kommt sowas vielleicht her? Da jetzt dann irgendwie sexuell gewalttätige Fantasien der Mutter gegenüber draus zu machen, finde ich schon sehr, sehr gewagt. Und jetzt kommt ein Punkt, der mich wirklich, wirklich auch richtig sauer macht. Denn Hauptermittler Jim Broderick hat nur bestimmte Zeichnungen und Gedichte an den Psychiater geschickt. Der hat Sachen aussortiert, die er für ja nicht zielführend genug hält. Also auch das wieder. Dann lass den Mann doch ein vollständiges Bild mit eben diesen ganzen 2000 Seiten erfahren, ne? Und selektier nicht das aus, was dir in den Kram passt. So, das ist auch schon wieder so, boah, das macht mich sauer, wirklich.
Ja, also die Zeichnungen von Blumenwiesen und sich küssenden Katzen hat er einfach weg. Oder was auch immer, ja?
Ja, was auch immer, das weiß man nicht. Aber es wurden auf jeden Fall, das hat er dann später zugegeben, dass er da eine Auswahl getroffen hat. Und dann ist der Psychiater natürlich auch zurückgetreten und hat auch gesagt öffentlich, dass er angeekelt ist von der Vorgehensweise der Ermittler, dass er also das ist ja auch schon eine klare Aussage, ne? Ja, offensichtlich.
Aber er hätte das überhaupt nicht machen sollen. Aber gut, wurscht.
Hätte er nicht, nee, aber wie gesagt, er fühlte sich dann angeekelt und manipuliert, aber ich finde auch, er hätte das von vornherein einfach gar nicht machen dürfen.
Jetzt ist diese ganze Scheiße, wie heißt das? Nicht Forensik.
Diese Psychologie, die meinst du, die psychologische Auswertung?
Ja, diese Manhunter-Sache.
Profiling, ach, was ist denn
ja,
das?
Ja, danke. Jetzt ist dieses ganze Profiling halt, als der Mord passiert, 1987, auch noch nicht alt.
Richtig.
1997, dann, ja, hätte man es eventuell auch besser wissen können.
Hätte man, ja.
Aber ja, hätte, Würstchenkette.
Ja, also dieses Profilen von Dr. Malloy, das dauert jetzt ein gutes Jahr. Im August 1998 ist er fertig mit seinem Psychogramm, aufbauend aus den selektierten Dingen, die man ihm zur Verfügung gestellt hat. Und am 10. August 1998 hat dann die Staatsanwaltschaft endlich genug in der Hand, um Tim Masters, mittlerweile 26 Jahre alt, für diesen Mord anzuklagen. Es zieht sich dann, die Beweisfindung und alles, das sind ja oft auch lange, lange Zeiten in den Vereinigten Staaten, bis dann es losgeht wirklich vor Gericht. Und im März 1999 steht er dann tatsächlich vor Gericht und muss sich dann verantworten. Die Jury bekommt auch hier wieder nur ausgewählte Auszüge seiner Kunst in Anführungsstrichen zur Verfügung gestellt. Und die Jury ist natürlich auch, weil das ja Leute aus der Gegend sind, wahrscheinlich auch hardcore befangen, weil die ja auch wissen, dass seit 11 Jahren im Prinzip nur ein Verdächtiger im Fokus der Polizei ist. Ne? Und so ist es relativ klar, dass er nach einer recht kurzen Zeit, nach einem recht kurzen Verfahren dann eben das First Degree Murder, also des Mordes, lupenreinen Mordes in Deutschland quasi.
Vorsätzlichen zu einer, Mordes.
Genau, ja. Lupenrein ist auch schön. Ja.
Ist auch schön.
Genau, des vorsätzlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt wird. Mhm. Also Jim Broderick hat endlich seine Genugtuung, endlich den Jungen, den er immer schon verknacken wollte, verknackt. Und der sitzt jetzt im Gefängnis.
Aber aufgrund von Indizien.
Ja, und einem sehr fragwürdigen Psychogramm. Und aufgrund dessen, dass man ja Dinge, die den Angeklagten entlasten könnten.
Genau, also die wahren Indizien hat man eigentlich weggelassen.
Ja, genau, die hat man nämlich auch seiner Verteidigung nicht zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich auch eine Frechheit. Also du musst ja schon du musst dem Verteidigerteam ja schon sagen, okay, es gibt hier Fingerabdrücke, die nicht zu eurem Mandanten gehören, es gibt hier Haare, die nicht zu eurem Mandanten gehören, es gibt eine DNA-Spur. Man hat aber diese Dinge, die den Jungen entlasten könnten, einfach gar nicht erwähnt. Das heißt, die Verteidigung hatte keine Kenntnis von deren Existenz.
Das kann doch rechtlich auch nicht zulässig sein.
Ist es auch nicht. Es wird leider kein Kopf dafür rollen. Ja, da kommen wir noch zu. Leider müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, sich nur bedingt dafür rechtfertigen, aber es ist, wie du schon sagst, von hinten bis vorne wirklich absolute Frechheit, was hier passiert. Und das, obwohl eigentlich die ganze Zeit, schon unmittelbar nach dem Mord, es einen viel, viel offensichtlicheren Verdächtigen geben würde, also auf den man sich vielleicht eher mal hätte konzentrieren können.
Wer ist das?
Ja, Dr.
Also,
Richard Hammond.
Sorry. Ich rede dir immer rein.
Es ist okay.
Also es ist jetzt schon so weit, dass ich mittlerweile diesen Jim Broderick selbst verdächtige, weil wie kann man sich denn so aufführen? wenn man es nicht selbst war. Also wenn man nicht selber so dermaßen Dreck am Stecken hat.
Ja, das ist eine gute These. Ich glaube, der wollte einfach ganz, ganz schnell ein Ergebnis präsentieren. Und
ja, ganz, ganz schnell, aber 12 Jahre lang einfach nicht loslassen.
Ich glaube, es war dann irgendwann persönlich für ihn. Weißt du, der hat diese Bilder gesehen, der war vielleicht auch so ein, der war wohl auch so ein sehr, sehr, ein Mann der Kirche, und der hat dann in diesen Bildern wahrscheinlich die Verkörperung des Satans an sich gesehen, und das war dann persönlich für ihn, weißt
ja,
du?
Ja, Satanic Panic, stimmt, ja. Dürfen wir auch nicht vergessen, die war da groß, ja, okay.
Aber wie gesagt, es gibt da einen viel, viel offensichtlicheren Verdächtigen, nämlich Dr. Richard Hammond. Dr. Richard Hammond, ein Arzt und nicht nur irgendein Arzt, ein Chirurg und wiederum ein Chirurg, der spezialisiert ist auf Operationen am Auge, also jemand, der wirklich extrem sauber arbeitet und diese chirurgischen Fähigkeiten, also allein schon ruhige Hände, ne? nicht in der Situation dann irgendwie, das sollte er beherrschen als jemand, der an Augen operiert.
Mhm.
Er hat anatomische Kenntnisse, er hat die trainierte und ruhige Hand, diese kleinen, präzisen Arbeiten vorzuführen, und er lebt ungefähr 100 Meter von der Auffindestelle der Leiche entfernt.
Und er hat das nötige Werkzeug. Oder
er
weiß,
das nötige
wie er es
Werkzeug,
leicht kriegen kann.
Exakt. Und er ist tatsächlich immer so ein bisschen als so ein kleiner Creep schon verrufen. Also jemand, der so Frauen so ein bisschen creepy nachstellt, aber nicht genug, dass man ihn da jetzt irgendwie publicly für schämt, aber man weiß das so im Ort. Ne? Der ist so ein bisschen so ein Peeping-Tom, weißt du, so jemand, der so gerne mal durch Fenster guckt und der so ein bisschen einfach so unangenehm ist.
Ein Spechtler, wird man bei uns sagen.
Spechtler ist fast schon süß, ne?
Ja.
Aber im Jahr 1995, also 8 Jahre nach dem Mord und 3 Jahre bevor Masters dann verurteilt wird, da wird dieses Bild von Hammond einfach ein wenig düsterer. Eine Haussitterin, die bei ihm lebt, also eine Haushaltsdame, die quasi Vollzeit in seinem Haus wohnt, die findet etwas, was heutzutage leider relativ verbreitet ist, in ihrem Badezimmer hinter einem gefälschten Ventilator eine Kamera.
Ah, oh, wow.
Also die stellt fest, dass sie quasi beim Duschen, beim Baden, beim Toilettengang gefilmt wurde.
Mhm.
Und du wirst dir vorstellen können, sie ist, nennen wir es mal, erbost darüber, zu Recht.
Mhm.
Und zeigt ihren Arbeitgeber dann direkt bei der Polizei an. Und die fackeln auch nicht lange, die durchsuchen jetzt auf der Suche nach Hinweisen oder nach Beweisen darauf, wie lange er das schon macht, sein Büro, und finden in diversen Aktenschränken Hunderte, fast schon Tausende von Bildern von weiblichen Körpern in verschiedenen Positionen und verschiedenen Darstellungsweisen, also auch teilweise verstümmelt, tot.
Was?
Ja, also man stellt bei ihm quasi eine Hyperfixierung auf den weiblichen Körper an sich fest, aber dann eben auch in Beziehung, im Zusammenhang mit Gewalt.
Ja, und Nekrophilie unterstelle ich ihm jetzt, wenn das auch Tote sind.
Ja, vermutlich auch das. Also er war, wie gesagt, immer schon als gruselig bekannt, auch zur Zeit des Mordes. Er war Chirurg, da hätte man vielleicht, wenn man auf die medizinischen Kenntnisse geguckt hätte, hätte man da vielleicht die Connection gezogen. Jetzt kommt all das raus. Er entzieht sich der Haft allerdings, indem er sich intravenös eine Packung Cyanid reinzieht und also Selbstmord begeht.
Oh, entschuldige, wow. Das ist
jetzt,
sowas, was...
Jetzt wird's richtig wild.
Ja, okay.
Jetzt wird's richtig wild. In seinem Abschiedsbrief schreibt er einfach nur, mein Tod soll die Blutdurst der Medien befriedigen. Also auch so ein bisschen so Märtyrerhaft. Ne? Und die Polizei sagt jetzt, okay, wir haben jetzt hier diese ganzen Fixierungen auf weibliche Leichen. Vielleicht ist da auch was bei, was den mit dem Verbrechen an Peggy Hattrick in Verbindung bringt. Vielleicht ist ja auch ihre Leiche bei diesen ganzen Fotos dabei. Könnte ja sein. Aber...
Das sagt aber jemand anders und nicht der Jim Broderick.
Das sagt jemand anders, denn Jim Broderick sagt, nee. Alles, was wir da finden, verbrennen und vernichten wir, weil gegen Tote ermitteln wir nicht und das hat sowieso nichts damit zu tun.
Alter Schwede.
Ja, so habe ich auch reagiert, ja.
Aha, ja, gegen Tote wird nicht ermittelt. Ja, aber man könnte ja vielleicht Fälle aufklären.
Könnte man, aber hat man ja in seinem Kopf schon.
Aber da sind doch Fotos von anderen.
Ja, aber denen gibt man noch nicht mal eine Chance. Es ist, der ist tot, der hat nichts damit zu tun, Punkt. Und auch hier... Das FBI, was dann später so ein grobes Profil des Täters erstellt, und auch dieser Dr. Malloy, den man dann ein Profil von Masters erstellen lässt, die erfahren nie von der Identität des Arztes. Also die könnten dann ja sagen, ey, der passt viel besser ins Profil, das ihr sucht, ne? Also Jim Broderick torpediert alles, was möglicherweise seiner Theorie widersprechen könnte.
Ich bin wirklich sprachlos, was sich immer sehr schlecht macht in dem Podcast. Aber wie ist denn der zum leitenden Ermittler geworden? Das ist ja eine Flasche des Sondergleichen.
Ja, wahrscheinlich auch, weil man ihn einfach kannte, ne? Es ist ja oft in kleinen Ortschaften, dass Positionen so ein bisschen nach dem Nasenfaktor vergeben werden. Er wird später Sheriff werden. Sheriffs werden ja gewählt in den Vereinigten Staaten. Mhm. Man kennt ihn halt einfach, ne? So, das ist, aber ja, er scheint auf jeden Fall eine harte Flasche zu sein. Das ist absolut unseriös, was er hier tut.
Mhm.
Ja, während also diese vielleicht Beweise auf die Müllkippe wandern und verbrannt werden, erstellt eben parallel dann Dr. Malloy das Psychogramm, das dann Tim Masters ins Gefängnis bringen wird.
Darf ich kurz noch was sagen? Das kannst du
aber
rausschneiden.
Selbstverständlich.
Ich denke so, der hat Fotos von toten und auch verstümmelten Frauen, hast du gesagt.
Ja.
In Colorado. Ted Bundy war auch in Colorado. Man hätte da doch so viel Sachen noch untersuchen können.
Ja, und alleine
vielleicht
schon,
dass Familien, die nicht wissen, wo ihre Tochter ist oder die Mutter oder die Cousine oder sonst jemand, damit weiterhelfen können. Okay, wir werden sie nicht mehr lebendig finden, vielleicht werden wir sie auch nicht tot finden, aber wir wissen jetzt, dass sie es ist, weil wir hier einen Fotobeweis haben. Und dann schmeißen sie das weg, die verbrennen das.
Und alleine schon zu sagen, oder dass das alleine dann diese Einschätzung gibt, der ist hyperfixiert auf den weiblichen Körper in verschiedenen Situationen. Ja. Und du hast eine nackte, drapierte Frauenleiche, die postmortal verstümmelt wurde, und zwar auf so einem chirurgisch hochwertigen Niveau. Ne? Also das ist, die Parallelen sind ja riesig.
Ja. Wann ist das, wann man das Ganze findet? Ende der 90er?
97, ja.
Ja, da ist es 10 Jahre her, das mit der Peggy, aber das kann ja, ich weiß natürlich nicht, wie alt der Mann ist, aber das kann ja noch 10, 20 Jahre vorher.
Ja.
Also es kann sich ja über Jahre, Jahrzehnte hingezogen haben.
Ja, genau. Da gibt es irgendwie so ein paar widersprüchliche Angaben. Ich habe jetzt da nichts Offizielles gefunden. Der scheint irgendwie so in seinen späten 40ern, frühen 50ern gewesen zu sein. Also durchaus in einem Alter, dass das, ja, wie du schon sagst, das nahelegt, dass der vielleicht schon früh auch angefangen hat.
Mhm.
Und dann wissen wir natürlich auch so ein bisschen, angenommen, der hätte irgendwelche Verbrechen begangen früher, zu der Zeit, die dann in Frage kommt, also 60er, 70er Jahre oder 70er, 80er, da hat man auch wirklich so ein bisschen geguckt, da hat man noch so sehr alt hergebracht ermittelt, und so Leute, die respektable Berufe waren, die wurden dann auch weniger schnell verdächtigt. Ne? Also
ein Arzt
würde sowas niemals machen, um Gottes Willen, nein.
Ja, dieser Familienvater, aber er hat doch Familie.
Ja, genau. Genau wie wenn man halt so Berichte zum Jack the Ripper-Fall liest, an dem ich wirklich mich schon so oft abgearbeitet habe, und dann da einfach so die Einschätzung von Scotland Yard, ein guter Engländer kann sowas nicht machen, das muss ein Ausländer gewesen sein. Da denkst du dir so, Alter, haltet die Fresse, so komm.
Mhm.
Ja.
Und der bringt sich jetzt einfach um mit
Cyanid. Ja, und das
wie
wird dann, wie gesagt,
James Bond-Film.
Ja, und das bringt dann alle Ermittlungen gegen ihn zum Erliegen. Also der ist ja tot, was soll das? Ne? Das ist ja auch so ein bisschen in Deutschland so ein Problem, dass man gegen Tote nicht ermittelt. Ich weiß nicht, kennst du den Fall Manfred Seel?
Sagt mir jetzt nix spontan.
Das ist ein Mensch, der an Krebs, glaube ich, gestorben ist, Musiker und so Entrümpelungsunternehmer war. Und nach seinem Tod hat seine Familie dann so seinen Schuppen aussortiert, und dann hat man in so diversen Fässern weibliche Leichenteile gefunden.
Was?
Haben wir auch eine Folge zugemacht. Und man geht davon aus, dass er, ich glaube, mindestens 6 junge Frauen, eine Studentin, eine Putzkraft und Sexarbeiterin ermordet und zerstückelt hat und die in seinen Fässern gelagert hat, und kann aber nicht nachprüfen, also vom Modus operandi her könnte er durchaus für viele ungeklärte Morde auch in Frage kommen, an Touristinnen, Sexarbeiterinnen, was weiß ich, Tramperinnen, aber weil man gegen Tote eben nicht ermittelt, hat er das mit ins Grab genommen.
Okay.
Auf jeden Fall
fällt mir nichts dazu ein.
Auch ein interessanter Fall, aber auch einer, wo du wirklich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommst, ja. Und ich finde, da sollte dann der Drang zur Aufklärung auch über der verdammten Totenruhe stehen. Scheiß auf die Totenruhe.
Ja, weil die Hinterbliebenen der Opfer haben ja auch wohl ein Recht, würde ich persönlich meinen, herauszufinden, was da passiert ist.
Safe, ja, 100%. Naja. Tim sitzt also seit 9 Jahren im Gefängnis. Er versucht mehrfach gegen diese Verurteilung vorzugehen, aber wird natürlich immer wieder abgewiesen. Und das Ganze geht sogar irgendwann vor den Colorado Supreme Court im Jahr 2002, aber auch die halten die Verurteilung aufrecht. Denn auch denen wird ja nie möglicherweise entlastendes Material zur Verfügung gestellt. Also im Jahr 2004 wendet sich dann Tim an das sogenannte Innocence Project. Hast du safe auch schon mal von gehört?
Ja, super Sache.
Genau, also für die Leute unter euch, die es nicht kennen, das ist einfach so eine NGO, die eben Fälle prüft auf Auftrag der Häftlinge hin, wenn dann da, wie soll ich sagen, ein Verdacht besteht, dass die vielleicht zu Unrecht verurteilt wurden. Die stellen dann auch Anwälte, die stellen auch Fachleute für neue Auswertungen und holen dann auch immer wieder mal Leute aus dem Gefängnis raus. Und jetzt bekommt Tim also 2004 ein neues Verteidigungsteam und die sind offensichtlich ein bisschen, wie soll ich sagen, erfahrener und besser drauf als seine ursprüngliche Verteidigung, denn die graben sich jetzt richtig ein in die Polizeiakten und die sehen, ey, hier sind Sachen, die wurden zuvor unterschlagen, die wurden nicht zur Verfügung gestellt, die wollen wir jetzt bitte mal haben. Also diese Haare beispielsweise, diese Fingerabdrücke, dass wir da mal was mitmachen können.
Und 2004 hast du ja auch tatsächlich die Möglichkeit einer DNA-Analyse.
Richtig.
Die du 87 noch nicht hattest.
Das Problem ist, dass diese Haare und diese Fotografien von den Fingerabdrücken auf Anweisungen von Broderick vernichtet worden sind, die Haare und die Fingerabdrücke einfach nicht mehr da sind. Die sind verschwunden und keiner weiß, wo die sind.
Die sind mit auf dem Feuer gelandet.
Höchstwahrscheinlich. Also kann man die auch nicht auswerten, aber es bleibt die DNA-Spur. Das Material ist noch da und das wurde der Verteidigung damals auch schon vorenthalten und nicht übergeben. Diese Probe ist also unangetastet.
Hat er was übersehen, der Broderick?
Ja, da hat er was übersehen in seinem Cleaning-Wahn, auf jeden Fall, ja. Und die wird jetzt von der Verteidigung an ein Spezialistenlabor in Holland geschickt, die sich auf irgendwie Auswertung von so einer, weil das halt einfach irgendwie so eine an Kleidung angetragene Schmierspur ist und die sind darauf spezialisiert, diese spezielle Spurenart auszuwerten. Also frag mich nicht nach Details. Und die sagen jetzt, okay, es ist nicht Tim Masters DNA, es ist die des On-Off-Ex-Freundes, den sie am Abend in der Kneipe getroffen hat. Also vielleicht ein weiterer Verdächtiger.
Den hatte ich ja komplett vergessen, dass es den gibt. Ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass du gesagt hast, dass sie einen Mitbewohner hat. Ja. Aber ja, den natürlich. Also es ist ja ganz logisch, dass man auch mal den Partner-Ex-Partner verdächtigt.
Ja, zumindest ist seine
oder
DNA
untersucht.
Genau, zumindest ist seine DNA an ihrer Kleidung, die sie am Tatabend getragen hat. Und klar, das kann jetzt auch bei einem Körperkontakt in der Bar passiert sein, aber so wie die Stimmung zwischen den beiden beschrieben wurde, werden die sich wohl nicht unbedingt heiß umarmt haben. Also es ist zumindest etwas, worüber man nachdenken sollte, dass da auf einmal seine DNA an der Leiche auftaucht. Ne? Passt dann vielleicht wieder nicht unbedingt zu diesen medizinischen Kenntnissen beim Verstümmeln der Leiche. Ist aber auch egal, weil ist etwas, was auf jeden Fall gegen den verurteilten Täter spricht. Und jetzt gibt man eben der Verteidigung auch vollen Zugang zu allen seinen Bildern und Zeichnungen und Gedichten und auch Sachen, die ihn möglicherweise entlasten konnten. Und so wird er dann am 22. Januar 2008 in Colorado freigesprochen. Also man lässt ihn jetzt endlich raus nach 9 Jahren, die er gesessen hat. Restzweifel bestehen natürlich immer noch, weil er ist ja quasi aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und ja, der Verdacht hing immer über ihm, aber seien wir mal ehrlich, der war von vornherein sehr an den Haaren herbeigezogen.
Ja, und jetzt sind wir schon 21 Jahre nach dem Mord.
Ja, 21 Jahre hat das quasi über seinem Leben geschwebt und ist teilweise auch sehr, sehr stark bestimmt. Ne? Also 9 Jahre Gefängnis ist ja nun auch kein Pappenstiel. Ne?
Ja.
Er wird den Staat natürlich verklagen und bekommt dann letzten Endes auch von diversen Instanzen irgendwie knapp 10 Millionen zugesprochen, also pro Jahr um eine knappe Million. Das ist ordentlich, aber da muss man sich trotzdem fragen, würde man für 10 Millionen 10 Jahre Gefängnis haben wollen? Ich bin mir da nicht schlüssig. Ich glaube tatsächlich, also der erste Impuls ist so, ja, auf jeden Fall, ne, aber ich glaube nein.
Ich glaube auch nicht, nein.
Also Freiheit ist schon so ein unschätzbares Gut, das unterschätzen auch einfach so viele Menschen immer, wenn irgendwie Haftstrafen diskutiert werden und es dann irgendwie heißt, nur 5 Jahre, nur 6 Jahre, das ist einfach so endlos viel Zeit, wenn du nicht Herr über deine Freiheit bist. Das ist, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen.
3700 Tage willst du doch, oder ja, rund willst du doch nicht im Gefängnis sein.
Ja, und überleg dir einfach, wo warst du vor 10 Jahren und was hast du in dieser Zeitspanne erlebt? Und jetzt stell dir vor, du hast das einfach nur in so einem 8 Quadratmeter Raum verbracht. Also das ist ja geisteskrank.
Ja.
Ja, Jim Broderick wird immer wieder mal angeklagt. Die Anklagen werden aber auch immer wieder fallen gelassen, weil diese Taten, die er nachweislich begangen hat, also das Vernichten von Beweisen und das Lenken der Ermittlungen in bestimmte Richtungen, das ist verjährt. Da kann man ihm also nicht an den Karren pinkeln und er scheidet dann irgendwie im Jahr 2013 komplett ehrenhaft aus der Polizei aus und mit seinem Ausscheiden werden auch die internen Ermittlungen fallen gelassen. Also da stoppt dann alles. Die beiden Staatsanwälte, die ja auch dazu beigetragen haben, dass man möglicherweise entlastendes Material nicht an die Verteidigung weitergegeben hat, die sind aufgrund dieses Urteilsspruches damals zu Richtern ernannt worden.
Ja, super.
Gegen Tim Masters, ja. Die werden dann aber auch wieder ganz schnell nicht wieder elected, also Richter werden da auch gewählt, scheinbar in Colorado, die werden dann wieder abgewählt, weil man ihnen da diese Manipulation eben vorwirft. Das ist aber das Einzige, was die an Konsequenzen zu tragen haben, also quasi den Richterposten zu verlieren. Wir haben also einen offensichtlich zu Unrecht Verurteilten, wir haben Leute, die keine Konsequenz tragen, die DNA des Ex-Partners an der Leiche am Tatabend und einen doch sehr, sehr schrägen Chirurgen, der sich dann aber durch Selbstmord der Investigation entzieht. Also da kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, in welche Richtung man da am ehesten denkt. Ich bin da beim Arzt, wenn ich ehrlich bin.
Du hattest gesagt, dass der Ex ihr, obwohl er mit einer anderen in dieser Bar war, angeboten hatte, sie nach Hause zu fahren.
Genau, ja.
Du weißt jetzt wahrscheinlich auch nicht, wo genau welche Art von DNA bei ihr gefunden wurde. Aber vielleicht hat er sie auf dem Klo oder auf dem Parkplatz draußen ja getroffen und sich ihr auch noch irgendwie stärker aufgedrängt, als sie das vielleicht wollte. Oder vielleicht
durchaus möglich. Dann
doch irgendwie beide wieder.
Ah, komm, lass uns doch nochmal versuchen.
Ja. Also vielleicht ist so irgendwie seine Spucke oder was auch immer auf sie oder auf ihre Kleidung gekommen. Ja. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber
zumal die diese On-Off-Geschichte eben hatten, ne? Also die hatten diese Geschichte des Hü und Hot quasi, ne?
Genau. Aber ganz ehrlich, dieser Herr Doktor, der ist ja sowas von verdächtig.
Ja, das sehe ich genauso. Und es ist eine absolute Schande, dass da nicht in diese Richtung ermittelt wurde, weil alles einfach schreit, dass der die Tat begangen hat, beziehungsweise dass der auf jeden Fall hart in Frage kommt, ne, durch das Profil, das man ja so schon erstellen kann.
Man hätte ja vielleicht andere Fälle aufklären können.
Das ist auch sehr, sehr ärgerlich, ja.
Ach, gut, also es ist ein ungeklärter Fall.
Ja, ein Cold Case, das, was die Leute meistens hassen, da kriege ich dann immer böse Zuschriften.
Das kenne ich auch.
Aber kannst du nicht in der Beschreibung sagen, dass es ein Cold Case ist, dann hätte ich es mir gar nicht angehört.
Aber es macht es doch nicht weniger interessant.
Ich finde auch, man...
Ja, etwas unbefriedigend dann natürlich, aber ganz ehrlich, also...
Ja, es ist gemein von mir, dass ich es nicht kennzeichne, aber ich finde, man bringt sich um so viel guten True-Crime-Stoff, wenn man Cold Cases ausselektiert, weil einige meiner spannendsten Fälle, so die ich am spannendsten und am interessantesten empfinde, sind einfach Cold Cases.
Ja, man kann ja auch was lernen aus ungeklärten Fällen, also... Zum Beispiel, wie Polizeiarbeit nicht sein sollte.
Wie sie definitiv nicht sein sollte. Also ich jetzt muss auch sagen, Fall. Ich betrachte diesen Fall auch mehr oder weniger als geklärt. Also natürlich wissen wir immer nie, wir wissen natürlich nicht, welche Verdächtigen gibt es möglicherweise noch. Wer hat da noch so gelebt, der vielleicht ein Motiv hatte oder die Kenntnis hatte. Ne? Aber dieser Arzt ist halt einfach so fishy und dann wohnt er, wie gesagt, 100 Meter weiter. Ich stelle mir dann so vor, wie der dann so morgens im Bademantel auf seiner Veranda stand, der Polizei so beim Bergen der Leiche zugeguckt hat und sich gedacht hat, das...
Ja gut, aber andererseits, warum hätte er sie direkt vor seinem Haus abladen sollen?
Ja, 100 Meter ist weit genug, ne? Und
ja, 100 Meter ist nicht so weit. Das musst du doch in der Schule schon laufen auf Zeit. Das ist nicht so weit.
Vielleicht hat er einfach das Gefühl, dass er nicht verdächtigt werden wird, weil er der gute Arzt von nebenan ist.
Ja, dann hat er... irgendwo recht.
Ja,
es könnte auch jemand auf der Durchreise gewesen sein.
Ja, das sind immer Sachen, die möglich sind. Ne? Wir wissen zum Beispiel auch nicht, ob der gute Doktor vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dem leitenden Ermittler bekannt war. Das würde ja auch diese Starrköpfigkeit erklären. Ne?
Ja.
Aber klar, jemand auf der Durchreise ist auch immer möglich. Das ist ja der Albtraum von Strafverfolgungsbehörden, quasi der mobile Serientäter, weil dann oft Taten irgendwie zusammenhängen, wo du auf den ersten Blick gar nicht erkennst, dass die zusammenhängen.
Ja. Also man hätte da vielleicht mal nachschauen können, okay, das ist jetzt schon sehr spezifisch irgendwie, was mit Peggy gemacht wurde. Gibt's irgendwo anders auch sowas?
Ja.
Erstmal innerhalb Colorados und dann könnte man vielleicht in anderen Staaten schauen. Aber na gut.
Ich hatte tatsächlich, einer der Fälle, die für heute in Frage kamen, war tatsächlich auch ein mobiler Serientäter, der von Bürgerkriegs Aufführung zu Bürgerkriegsaufführung gefahren ist. Die haben ja die Amerikaner, die reenacten ja diesen Bürgerkrieg immer wieder. Mhm. Da finden sich dann Freiwillige zusammen, machen dann quasi Cosplay als Nord- und Südstaaten und reenacten irgendwelche Schlachten. Mhm. Und dieser Typ, der ist quasi rumgefahren als professioneller Reenactor und hat dann immer unterwegs Leute ermordet und das wurde nicht connected und irgendwann hat die Polizei dann gedacht, oh, immer wenn hier so ein Bürgerkriegs-Reenactment ist, dann taucht eine tote Frau auf. Vielleicht hat das was miteinander zu tun. Auch sehr spannend.
Den Fall erzählst du mir dann nächstes Mal.
Den erzähle ich dir nächstes Mal sehr gerne, wenn du dann nochmal bei uns zu Gast bist. Jetzt freue ich mich erstmal auf deinen später und hast du noch abschließende Gedanken zu dem hier?
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
Ja, ich für meinen Teil auch, denke ich.
Aber wir sollten noch etwas zum Schluss machen.
Ja, du hast vollkommen recht, wir sollten hier noch was machen, ein bisschen mit was Positivem aussteigen. Aber ihr da draußen, ihr habt jetzt noch nicht mitspekuliert, das könnt ihr gerne bei Instagram tun in den Kommentaren unter diesem Post zu dem Fall. Da freue ich mich sehr, was ihr für Theorien habt, was ihr für Gedanken habt. Haut das mal rein, liked, kommentiert und folgt natürlich, wenn ihr das nicht tut. Gerne auch der Franziska, falls ihr das nicht tut. Das ist ja auch ein Verbrechen, das nicht zu tun.
Darf es ein bisschen Mord sein?
Und ja, dann weiß ich nicht, was du eventuell kategorienweise anzubieten hast. Mhm. Ich möchte mit dir über ein Dislike sprechen, kurz.
Okay, ja, dann mach das.
Und zwar hat unser letzter Gast Steffen mich gefragt, was ich von einer bestimmten Persönlichkeit halte. Es gibt so einen sehr bekannten Tuner in Deutschland, der jetzt dadurch aufgefallen ist, dass er seine Frau geschlagen und gewürgt hat. Das Ganze wurde quasi auf Kamera festgehalten, also er konnte sich da nicht mehr rausreden, dass er das gemacht hat und hat jetzt mit so einem Statement dann quasi seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Und das an sich ist ja schon Dislike genug, ne? Aber was ich wirklich, wirklich crazy finde, was mir im Zusammenhang mit dieser Sache nochmal aufgefallen ist, ist einfach die unglaublich toxische Welt von Social Media. Und da muss ich sagen, Facebook ist wesentlich, wesentlich schlimmer als Instagram, aber dass es da Leute gibt, die so Verhalten in Schutz nehmen, die dann das rechtfertigen und die sagen, ja, der hat die Alte halt gewürgt und der eine geballert, aber wer weiß, was die vorher gemacht hat, weißt du, wer weiß, was sie gesagt hat vorher. Mhm. Und ich denke mir, kann man nicht einfach ein Arschloch nennen, muss man immer versuchen, etwas zu relativieren und irgendwie Victim Blaming zu betreiben. Hat das Social Media mit uns gemacht oder waren wir schon immer so, was denkst du?
Naja, Frauenfeindlichkeit ist etwas, was tief verwurzelt ist und das haben wir alle dem Patriarchat zu verdanken. Das Patriarchat ist für uns alle schlecht und ich weiß schon, dass jetzt die Leute wieder kommen und dir sagen werden, wie scheiße ich bin, weil ich das gesagt habe. Aber mehr als 2-3 Leute sind es ja nicht im Normalfall. Ach Gott. Es tut uns allen schlecht, wenn wir denken, ein Geschlecht oder eine in Anführungszeichen Sorte Mensch kann ja dies oder jenes sein, ist besser als das andere. Alle Banker sind besser als alle anderen oder Männer sind besser als alle anderen.
Asylanten sind per se kriminell, was wir auch immer wieder hören, ne?
Ja, das ist halt alles absoluter Bullshit. Frauen sind auch nicht besser als Männer. Wir sind einfach alle irgendwo gleich.
Ja, und ich finde, wir brauchen aber einander irgendwie. Wir sollten in einer uns ergänzenden Harmonie leben. So die Unterschiede, die wir haben, die sind ja auch gut und die machen uns besonders und die führen dazu, dass wir zusammen eben funktionieren auch.
Ja, das bereichert alles. Das bereichert das ganze Zusammenleben. Und es ist ein Zusammenleben und nicht jeder für sich selbst gegen alle leben.
Ja.
Und dieses Denken, das sehr tief in unsere Gesellschaft verwurzelt ist, wo ich mich auch hin und wieder erwische, ja, bei so manchen Dingen, wo ich mich echt selbst hin und wieder an der Nase packen muss und sagen, okay, das war jetzt gerade nicht so gut. Modernisier mal deine Gedanken wieder.
Aber da kann sich keiner von freisprechen. Ich glaube, jeder hat manchmal so Denkmuster und fragt sich dann, wo die herkommen. Ich war neulich, ich saß neulich in der Straßenbahn in Köln und neben mir hielt ein Auto, was ich von dem ich weiß, dass es sehr, sehr teuer ist. Ich bin kein Autonarr, aber dieses spezielle Modell, ja, weiß ich, ist sehr, sehr, sehr teuer. Und am Steuer saß so eine sehr, sehr hochgestylte Frau. Mhm. Und ich gucke so rein und denke, boah, hat safe reich geheiratet. Und dann habe ich direkt gedacht so, warum denke ich das? Vielleicht ist das eine super erfolgreiche Influencerin. Warum denke ich, dass die einfach, weil die ein dickes Auto hat, muss das der Mann bezahlt haben? Warum kann die das nicht erwirtschaftet haben? Weißt du, was ist das für eine, was denke ich denn für eine Scheiße? So.
Ja, ja, genau solche Sachen meine ich auch. Aber irgendwo, ja, Männer sind stärker als Frauen und Frauen sind immer Quasselstrippen und nerven die Männer. So.
Natürlich.
Und dann hat sie ihn halt wieder genervt, ja. Und dann, aber warum, ja, darf denn der Mann keine anderen Emotionen haben außer Wut? Warum darf er sich denn nicht anders äußern lernen als durch psychische, physische, emotionale Gewalt?
Weil viele das nicht lernen, leider.
Ja, genau. Aber warum? Also das ist ja alles nicht gut, wenn sie ihn tatsächlich genervt hat, dann kann er auch einfach weggehen.
Richtig.
Oder er kann mal drüber nachdenken, was das ist, was sie zu ihm sagt, warum sie das zu ihm sagt, ob er vielleicht etwas ändern könnte.
Ja.
Und so Dings. Und es gibt einfach keine Entschuldigung zuzuschlagen.
Ja, das ist wirklich so. Ich habe mal ganz, ganz skurril das erlebt, dass ich war ja früher in der Gastronomie tätig und ich bin nach Hause gegangen, so 2-3 Uhr nachts, und ich habe von Weitem gesehen, wie so ein Pärchen sich gestritten hat, und ich sehe nur, dass der Typ ausholt und die Frau ins Gesicht schlägt und sie taumelt so zurück und fällt nicht um, weil sie gegen so ein Haus taumelt und quasi wieder zurück zu ihm taumelt dadurch, und er hat schon ausgeholt für den nächsten Schlag, und in der Zeit war ich dann da, weil ich dann losgelaufen bin und habe ihn geschubst, und er ist dann so ein paar Meter weggeflogen, und ich wollte nachsetzen, weil ich dachte so, ich mache ihn jetzt da irgendwie am Boden so ein bisschen fest, dass er sich beruhigen kann, und dann schreit mich die Frau an, nein, lass den, das ist mein Freund, der liebt mich, das ist manchmal so, wenn man sich liebt, dann streitet man sich so, und ich dachte so, wie tief ist das in dir verwurzelt, dass das mit dir gemacht werden darf, das ist richtig, richtig gruselig, das ist richtig gruselig, dass sie das als Ausdruck eines liebevollen Streits angesehen hat, dass das passiert, weil man ja Emotionen hat.
Ja. Und deswegen sage ich, Gratis-Therapie für alle wäre großartig.
Ja, die brauchen wir immer mehr.
Oder zumindest leistbar und auch verfügbare Plätze natürlich. Das wäre großartig. Aber okay, wir wollten noch was Schönes machen. Oder ich wollte gerne noch was Schönes machen.
Genau. Ich will noch mit einer positiven Anmerkung schließen. Okay. Genau, weil Social Media gerade immer so das Bild so projiziert und schafft, so Männer und Frauen, die keine Ahnung, die sind gegeneinander, und ich glaube, männerfeindlicher Content, der läuft ganz gut, und ich glaube, frauenfeindlicher Content läuft ganz gut. Es gibt diese Bubbles, die ich sehr, sehr scheiße finde.
Aber männerfeindlicher Content, sorry, ist trotzdem,
ja, das ist ein,
kann man nicht vergleichen.
Das kann man nicht vergleichen, natürlich nicht, aber so dieses, wie soll ich sagen, auch schon bösartige über einen Kamm scheren von allen Männern, was, wie gesagt, ist viel stärker in die Frauenrichtung. Ich glaube einfach, es läuft allgemein gut, die Geschlechter gegeneinander auszuspielen, so sagen wir es so. Hm. Teilweise sicherlich auch zu Recht, aber ich habe es in der letzten Folge erwähnt, da ist ein junger Mann ums Leben gekommen, weil er einen Femizid verhindern wollte, weil er eine Frau retten wollte, die von ihrem Ex-Partner mit dem Messer bearbeitet wurde. Ein 30-jähriger Torwart von einem Dorfverein, Philipp Perl heißt der gute Mann. Und man soll immer daran denken, denke ich, an diesen Menschen, wenn man so alles über einen Kamm schert und das Gefühl hat, dass die meisten Männer irgendwie doof sind und dass man lieber mit einem Bären im Wald sein möchte, dann denkt bitte daran, es gibt auch Leute wie diesen Menschen, der sich quasi ins Messer schmeißt, um eine Frau zu retten. Es gibt auch diese Männer, auch wenn sie vielleicht selten sind. Aber bitte, bitte vergesst das nicht.
Ja, auf jeden Fall. So, ihr habt das immer so, das war jetzt One Hate und ich habe jetzt noch One Love.
One Love ist großartig, da bin ich gespannt.
Und gleichzeitig ein Musiktipp eigentlich.
Boah, geil, das ist perfekte Kombi.
Und zwar letzte Woche war ich in Wien in der Arena, eine ganz tolle Location, beim Konzert von Tokotronic. Und ja, gut, ich wurde eingeladen von Jan, vom Bassisten, weil ich mit ihm gemeinsam schon eine Folge für meinen Podcast und auch für seinen Podcast aufgenommen habe. Und deswegen konnte ich jetzt da auch gratis rein, und es war ganz toll. Es war so schön, bei irgendwie 25 Grad am Abend da Open-Air-Konzert zu haben, und es war gesteckt voll. Ich glaube, es war sogar ausverkauft, und wir sind da ganz hinten gestanden an der Wand, aber auf einer Bank drauf. Das heißt, ich habe über alle drüber sehen können und einfach die Musik genossen, die ich vor 20 Jahren auch schon gehört habe.
Geil, das ist geil.
Ja, und dann habe ich einfach angefangen, plötzlich mitzusingen bei so Liedern. wo mir gar nicht bewusst war, dass ich den Text eigentlich
dass der Text
kann.
Noch da ist. Ja, ja, das, ja, ja. Das kenne ich, das kenne ich. Ja.
Also vor die Karaoke-Maschine brauche ich mich nicht zu stellen damit, weil dann kommt nichts. Aber wenn sie eh den Text, also wenn sie ja eben da gerade spielen und ich dann so mitsingen kann, dann ist es wieder da. Und das war einfach ein wunderschönes Erlebnis.
Das glaube ich. Ich habe das bei dir bei Instagram gesehen und meine Reaktion war so, ach krass, es gibt noch Tokotronik, weil ich habe die das letzte Mal, glaube ich, zu Abiturzeiten gehört, also ewig her auch, ne?
Aber die gibt es seit 30 Jahren schon ungefähr.
Ja, krass, krass, ja. Krass.
Also wirklich halt auch so Jugendzeitmusik. Ich habe sie noch nie live gesehen. Aber das, ja.
Da triffst du gerade einen wunden Punkt bei mir, weil jetzt am Freitag, also Daniel hat mir zum Geburtstag, im Januar habe ich Geburtstag, hat er mir einen Konzertbesuch geschenkt.
Mhm.
AZ, das ist so ein New Yorker Underground-Rapper, der kommt hier nach Köln. Der sollte im März auftreten. Der Auftritt wurde in den September verschoben. Und das ist ausgerechnet jetzt an diesem Freitag, wo ich mit dem Wohnhaus in nach Holland fahre.
Oh.
Das bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich den wirklich wahnsinnig gerne gesehen hätte. Und jetzt aber, natürlich, klar, der Urlaub wird auch schön, aber zum einen verfällt Daniels Geburtstagsgeschenk, zum anderen dieses Konzert an sich, das das wäre mein Tokotronik-Moment gewesen, glaube ich.
Ja, schade. Aber vielleicht kommt er ja mal wieder.
Vielleicht, ja. Hier in Köln passiert mehr, als man denkt, gerade so in dieser Richtung. Da gibt es so ein paar Clubs, die eigentlich ganz gut sind. Naja.
Oder sonst, wenn er nach Hamburg oder Berlin kommt, dann fährst du halt drüber.
Würde auch reisen, ich denke schon, ja. Ja. Mal gucken. Ja. Naja, ja, aber cool, dass wir einen positiven Abschluss gefunden haben. Tokotronik, kennt ihr das? Und wenn, was ist euer Lieblingslied? Ich spontan fällt mir sofort ein, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Ich weiß nicht warum, das fand ich irgendwie immer cooler als so zu Abi-Zeiten. Das habe ich ganz, ganz oft gehört, weil das irgendwie so, keine Ahnung, das hatte irgendwie so einen chilligen Vibe. So.
Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, das ich so gern mag.
Ja, ich bin so einer, ich habe so, was so Musik angeht, auch so ein scheiß Elefantengedächtnis, aber ich kenne das ganz, ganz oft. Der Daniel sagt dann auch immer so, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber ich finde es gut so, das ist ja auch okay, scheiß drauf.
Ja, genau. Also hört einfach mal rein. Und auch bei AZ. Wie
AZ, AZ. AZ.
Einfach AZ. Hm.
Ja, großartig tatsächlich, wenn man die Musik mag. Natürlich, Hip-Hop ist ja nicht jedermanns Sache, aber naja.
Ja, ich bin halt mehr so die Rockerin.
Ja, das habe ich schon gemerkt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ist cool. Cool, dass du da warst. Ich fand, wir sind gut durch den Fall geslidet. Du hast auch an den richtigen Stellen die richtigen Fragen gestellt. Das war mir natürlich auch im Vorfeld klar.
Ja, gut. Ja. Schön, wenn ich es richtig gemacht habe.
Das ist ja absolute Perfektion und Professionalität, die hier eingebracht wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Du bist immer gern gesehen.
Dankeschön. Ja, dann hören wir uns bei mir wieder, bei Darf's ein bisschen Mord sein. Und
bin sehr gespannt.
Dem September.
Ja, genau. Hört mal in den September rein bei der Franziska, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Ich denke, die meisten von euch tun das sowieso. Ich bin gespannt, welche Sekte ich da um die Ohren gehauen bekomme. Und ja, wie gesagt, postet eure Theorien zu diesem Fall gerne, folgt uns gerne und ja, genießt ansonsten, was weiß ich, den Herbst, der jetzt anbricht.
Ja. Die letzten heißen Tage, je nachdem, wo ihr gerade wohnt oder euch aufhaltet.
Hier ist es schon deutlich herbstlich.
Mm.
Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.